Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 von Ready for Review, aufgenommen am 8. Oktober um 9.54 Uhr. Und wie immer mit dabei, sehr erholt, hoffe ich zumindest, die wunderbare Sandra. Grüß dich, Sandra.
Ja, hi Daniel. Eigentlich müsst du ja erholt sein, du warst im Urlaub, ich war arbeiten.
Ja, aber ich arbeite jetzt ja auch schon wieder 3 Tage. Wir nehmen ja an einem Mittwoch auf. Sonst ist ja der Montag normal. Da hat man sich aus dem Wochenende vielleicht noch so ein bisschen Erfrischung geholt. Und bei mir ging es Montag direkt richtig los, damit ich auch ja direkt wieder drin bin. Also ja, aber alles in Ordnung. Ist der übliche Wahnsinn. Irgendwann gewöhnt man sich dran.
Und wie viele ungelesene E-Mails hast du gehabt?
Oh, ja, viele. Aber da war auch viel Bildpipeline und Gedöns drin. Und beim Kunden ist auch viele E-Mails, die mich nicht so interessieren, wenn das irgendwie internes Zeug von denen ist. Und bei uns selber war es überschaubar. Also war nicht dreistellig, irgendwas zweistellig. Das war bei einem Kaffee in Ruhe.
Dann warst du nicht lang genug im Urlaub.
Ja, nur eine Woche, heißt du? Das ist. Das war, und plus ein Tag, also ich hatte den Freitag schon, aber es hat nicht gereicht.
Okay.
Aber was wirklich sehr gut geklappt hat, war, ich habe ab dem Moment, wo ich Urlaub hatte, nicht mehr an Arbeit gedacht.
Das ist sehr gut. Ja. Dann hast du den Modus recht schnell erreicht.
Ja, das ist eine Superkraft. Ja, ich muss zugeben, dass ich dann sonntagsabends einmal ganz kurz in den Rechner geguckt habe, ob da irgendwie plötzlich komische Termine früh morgens am Montag sind, dass ich auf einmal irgendwo hin muss. War aber nicht der Fall. Aber ansonsten, ja. Und jetzt muss man sich wieder dran gewöhnen. Programmieren und den ganzen Kram. Also.
Okay. Ja, Mensch. Ja.
Sehr schön, ja.
Ja, ja, ich habe versucht, die Woche zu überbrücken mit Newsletter schreiben. Ja. Großer Spaß. Und ich, Dummerchen, habe mir noch gesagt, diese Woche übernehme ich den Newsletter. So als so nach Urlaubsgeschenk an Daniel.
Ja, ich fühle es.
Ja. Ja gut.
Ja.
Ja gut. Aber unsere geschätzten Hörer wissen ja, wenn uns was nicht passt, dann ändern wir es.
Genau, aber also den Newsletter an sich, der ist, glaube ich, ganz positiv. Da haben wir bis jetzt sehr viel Positives.
Genau, den glaube ich, den würden wir auch behalten.
Genau, aber das Tooling dahinter.
Naja.
Ja, das ist, das bedarf noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber wir schauen uns das bei Zeiten an, ja.
Genau, jedes Problem zu seiner Zeit.
Genau. Ja, dann, das war ja schon quasi unsere oder deine Woche, aber du hast ja noch mehr erlebt. Wie war denn deine Woche so ohne Podcast?
Ereignisreich, auf verschiedenen Fronten. Ich hatte eine Diskussion gehabt über Java Platform Module System. In meinen Projekten hat das irgendwie keine Relevanz. Mein Gesprächspartner war da anderer Meinung. Ich habe mich dann auf einen gesagt, okay, ich beziehe mich jetzt auf einen Enterprise für Libraries. Sieht es anders aus. Also für die Hörer, die nicht wissen, was ein Java Platform Module System ist, mit Java 9, jetzt war Java 9, Oracle halt für Java halt ein Modulsystem eingebaut, wo du genau beschreiben kannst, welche Klassen und Methoden halt von außen von der Jar sichtbar sind oder nicht und welche halt intern benutzt werden müssen. Also wunderbare Geschichte für Libraries. Ich bin im Enterprise-Umfeld unterwegs, wo halt Spring Boot ist. Ab und zu mal etwas, was auf Jakarta AI aufgebaut ist. Und habe ich gesagt, das ist mir niemals über den Weg gelaufen. Beziehungsweise stimmt nicht. Ich habe Anfang September einen getroffen, der das mal in ein Spring Boot Projekt eingesetzt hat, aber was er berichtet hat, das hat mich dann nicht so überzeugt, weil man musste das Modulsystem aufbauen, damit das Spring überhaupt funktioniert, also wurde das ein bisschen ad absurdum gestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich benutze mal die Umfragefunktion von Mastodon und frage mal nach, hey, seid ihr im Enterprise-Umfeld unterwegs und habt ihr da das Modulsystem in Einsatz? Und da stellt es sich heraus, von 50 Leuten, genau eine Person benutzt das und auch wirklich nur mit Jakarta AI im Umfeld. Also Spring Boot, so wie ich das bestätige, so was ich auch in meinen Projekten halt sehe, hat das irgendwie keine Relevanz.
deckt sich mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe das auch, also als das rauskam, weiß ich, da haben alle damit irgendwie rumgespielt und dann hat man sich halt die typischen Hallo-Welt-Beispiele gebaut, um ein Beispiel zu haben, wo das total toll drin aussah.
Ja.
Und danach hat man das Projekt wieder geschlossen, hat seine Spring Boot-Anwendung geöffnet und hatte damit nichts mehr zu tun, ja.
Ja, ja. Obwohl, also es gibt ja Modularisierungsansätze, bei Spring Boot ist es ja Modulit, und ja, aber das wird halt komplett anders gelöst, was auch verständlich ist, weil Spring Boot halt auch intern auch halt anders funktioniert. Ja, und dann habe ich Phänomen gehabt mit meinem Router, der zickt ein bisschen herum. Und zwar, wenn bei mir läuft das ja so, wenn Gerätsicherheit anmeldet oder ins Netz angeht, dann holt er sich über den DHCP-Server sich eine IP-Adresse. Und warum auch immer, das funktioniert nicht immer. Das heißt, ich bekomme dann vom Ehemann, das Internet funktioniert nicht. ja, also Workaround ist, was ich auch jetzt im Forum gelesen habe, ich soll eine feste IP-Adresse den Geräten geben, beziehungsweise den Router jedes Mal neu durchstarten. Für mich fühlt sich das wie ein Workaround an, aber ich habe da keine Lösung bisher gefunden. Es kann sein, dass der Router auch kaputt ist. Aber bevor ich mir einen neuen Router wieder kaufe, werde ich mir mal am Wochenende mal Zeit nehmen und mal ein hartes Reset machen und dann mal neu konfigurieren, um halt auf dem Problem auf der Spur zu kriegen. Also ja, irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mich wieder ganz feste in DHCP-Server-Konfiguration und mich da reingenördet, um herauszufinden, wo die Ursache halt ist.
Aber ist das eigentlich was, wo man gar nicht dran rumklicken möchte, oder? Also
nee, genau. Und ich habe an dieser Änderung halt nichts gemacht. Und da war irgendwie wie, ja, kann sein, dass der Pool vorgelaufen ist. Aber hey, ich habe einen Pool von 200 IP-Adressen und ich habe keine 200 Geräte hier im Haushalt, ja. Und klar, man kann sagen, ich könnte jetzt feste IP-Adressen oder ab und zu mal gibt es halt Geräte, die nur rudimentär im Netzwerk sind. Die möchte ich gerne dann einfach mal dynamisch eine IP-Adresse zuweisen. Oder wenn Besuch da ist. Das heißt, das ist halt für mich halt auf Dauer halt keine Lösung. Deswegen werde ich mal am Wochenende mir mal Zeit nehmen, den Router resetten und das immer nochmal komplett nochmal neu konfigurieren. Aber ja, du hast vollkommen recht. Das ist eine Sache, die machst du einmal und hoffst, dass du es nie wieder anpacken musst.
Ich notiere schon mal für die nächsten Shownotes. Sandra hat sich einen neuen Router gekauft. Ja.
Ja. Also ich müsste mich sowieso immer einen neuen Router kaufen, wenn eigentlich Glasfaser kommt. Aber das ist eigentlich, gut, Router nicht, sondern eigentlich eine Kombination aus Router und Modem. Aber das wollte ich jetzt ein bisschen hinauszögern.
Ja.
Ja. Und ich bin weiterhin erstaunt, wie Azure Virtual Desktop gut funktioniert. Doof unter Linux ist, dass es über den Chrome geht. Jetzt kam der Tipp, ob ich mir nicht einfach eine Windows VM installieren kann, damit ich die volle Experience von Azure Virtual Desktop haben kann. Eigentlich wollte ich mir jetzt kein Windows VM installieren. Aber ich werde berichten, wie ich mit diesem Umstand rumkriege. Aber dafür habe ich jetzt einen Rechner weniger, den ich hier verwalten muss.
Yay!
Ja.
Sehr schön.
So, ja, Dani, wie war deine Woche so?
Ja, ich hatte hier Urlaub und so wie man das macht als Angestellter, war ich erstmal die halbe Woche krank, so richtig schön mit Grippe. Also ich lag komplett flach. Wir haben das ganz Wichtige vergessen. Ich habe dir ja noch aus dem Krankenbett gratuliert. Du hattest ja Geburtstag.
Ach, ja.
Ja, endlich 19 und aber das war auch so mit das Einzige, was ich gemacht habe, außer ein bisschen Brühe zu mir genommen. Also ich war richtig lag ich flach und
richtig ausgenommen.
So richtig, ja. So 3 Tage komplett und war auch egal, wenn du Medikamente genommen hast. Wir waren jetzt in den Niederlanden, da kriegst du ja auch die guten Ibus und das war dann eher so, dass man irgendwie so ein bisschen mal eine Stunde irgendwie sich mal runtersetzen konnte oder sowas. Aber ja.
Aber das Positive als Angestellter, du kannst ja dann die Urlaubstage ja wiederholen.
Ja, das geht, genau.
Ja.
Das ist das einzig Positive daran, ja. Aber dafür habe ich dann die anderen 3 Tage produktiv genutzt. Zum einen musste ich da ein paar Leute an der Hand nehmen, als sie ihre iOS-Geräte aktualisiert haben. Haben wir dann auch ein Gerät identifiziert, das es jetzt schon hinter sich hat. Sogar schon seit einem Jahr. Dann haben wir gesagt, okay, so ganz langsam solltest du bei dem Tablet mal überlegen, ob du dir ein neues holen möchtest, weil wenn da keine Updates mehr drauf kommen, das ist schon, aha, ne, also nicht ganz so schön. Und dann habe ich auch den Großteil meiner Signal-Migration erfolgreich abgeschlossen. Also wir haben jetzt das letzte Gerät von denen. Es gibt zwei in der Familie, die nicht so richtig wollen. Also die große Familiengruppe, das ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich sag mal so, der Kern ist migriert. Und das Allerbeste war, dass dabei rauskam, dann, als dann Signal lief, dass die Nachbarin, mit der in dem Fall die Tante von meiner Frau immer chattet und eng befreundet ist, schon seit längerem von ihrer Familie zu Signal gezwungen wird.
Ach, wie
Und
geil.
das auch gerne verwendet, also hat gesagt, ist für sie gar kein Unterschied, ist halt dasselbe nur in Blau, ne? Und dann sind die beiden auch direkt auf Signal gewechselt. Also
Ach,
es war
cool.
dann jetzt nicht nur so, oh, das ist jetzt die Daniel-App oder jetzt für Familiensachen muss ich da drauf gehen, sondern es war auch sofort dann anerkannt, weil, oh, die verwendet das ja auch. Dann kann ich das ja auch verwenden. Und ja, dann hatten wir noch eine lange Diskussion über Chat-Kontrolle in dem Rahmen in der Familie. Das war auch ganz spannend. Ne? Also was heißt Diskussion? Ich habe mal so ein bisschen die Problematik da erklärt. Da wird es ja auch jetzt, sagen wir mal, ich habe nächste Woche spannend. Und ja.
Ich glaube, also zumindest hat, glaube ich, heute früh mein Timeline gegangen, dass wohl Deutschland dagegen stimmen
Ja,
wird.
genau. Also der Spahn hat wohl
Ja.
gestern Abend gesagt, dass die CDU-CSU-Fraktion dagegen ist und da die SPD ja auch eher dagegen ist, war das wohl eine klare Sache. Und
Ja.
bis jetzt war immer die Aussage, wenn Deutschland bei seinem Nein bleibt, dann bleibt es auch ein Nein. Ja, wir
Ich
bleiben
glaube,
dran.
nächste Woche ist Polen dran
Ja.
und übernächste Woche, glaube ich, Ungarn.
Ja. Aber ich glaube, Ungarn war schon dafür oder es ist eigentlich egal, weil die machen ja eh immer ihr Ding und ja, mal gucken. Wir werden es jetzt die nächsten Tage und Wochen erleben, aber ich hoffe, dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Ja.
Ja,
Übrigens,
das.
Fun Fact, ich hoffe, ich finde den Link nochmal, sogar die Apothekenumschau hat darüber
Ja, das
berichtet.
genau.
Ja.
Genau.
Also, ja.
Und das hatte, das habe ich heute auch gelesen. Und das hat keiner auf der Bingo-Karte gehabt.
Nee,
Das
also
ist die
überhaupt nicht, ja.
Apotheken-Umschau.
Und ich weiß, hast du den Artikel gelesen?
Nee, den Artikel habe ich nicht gelesen, nein.
Also der war sogar gut. Also das kann ich wirklich sagen. Also die haben das argumentiert von Seiten Patienten-Arzt-Kommunikation, weil du ja auch im Rahmen hier dieser ganzen digitalen Lösungen von den Krankenkassen und so da Kommunikationsmöglichkeiten mit Apotheke und Arzt hast und dass die ja dann auch gescannt werden müssen.
Ja, okay.
Ne? Und jetzt keine Ahnung, jetzt schickst du deinem Kinderarzt ein Kind, ein Foto von deinem Kind, ja, keine Ahnung, muss man jetzt ja nicht explizit beschreiben, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Bild geliefert wird, wo dann die Chatkontrolle sagt, auf zur Polizei, ja.
Ja,
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 es ist so irrsinnig, aber ja, das, ja.
Ja, Gratulation. Ja, ich hatte am Tag der Deutschen Einheit kurzes Family IT Support, aber es war irgendwie ein bisschen unspektakulär, weil jemand rief mich an, oh, ich habe mein Tablet und er weiß nicht, wie es oder sie weiß nicht, wie man es einrichten soll, bla bla bla. Und dann bin ich da hingegangen und das erste, was ich ihr gesagt habe, also, nur fürs Verständnis, Tablet ist dasselbe wie Handy, nur größer.
Ja.
Und damit war hier blaue Effekt, okay. Und dann hast du es gestartet und mit ihr das eingerichtet und das ist ja wie ein Handy. Ich so, genau. Genau. Und so war mein Family IT Support nach einer Stunde wieder vorbei.
Ja, wir sind jetzt bald, also hier ist also das Gerät, das jetzt ausgelaufen ist, war ist ein Tablet. Und das wird jetzt auch mich wahrscheinlich nächstes Jahr begleiten, dass da der Nachfolger gesucht wird.
Ja gut, aber das ist, ich meine, du wirst wahrscheinlich im Apple-Kosmos bleiben, dann ist die Auswahl ja überschaubar.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist jetzt nicht für mich, sondern aber die Person ist im Apple-Kosmos. Das wäre wahnsinnig, da jetzt noch was anderes mit reinzunehmen. Genau. Ja. Sehr schön. Kommen wir. Zur heutigen ist es eine Sandra-Kategorie. Ich habe es eigentlich im Urlaub, ich hätte es in der Woche noch erwähnen müssen, denn ich habe unser Thema gewissenhaft vorbereitet.
Genau, das ist Daniel sehr löblich. Er hat den Urlaub gut genutzt.
Genau, und bin in tiefe Abgründe gestiegen und habe der Sandra heute den Ramsch aus dem Modem quasi überlassen. Und du hast ein paar spannende Themen mit dabei.
Genau, und zwar, wir hatten einen Aufruf bekommen im Discord, dass bei Codeberg als eine Alternative für Gitpages halt der Page-Server halt im Umbruch ist. Und da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Mastodon Aufruf war, dass man Unterstützung braucht für die neue Version V3, was auch komplett auf Rust und Nix basieren soll, dass da noch Committer und Supporter gesucht werden. Und ja, da wir das gut finden, würden wir euch dann den Link verlinken und vielleicht sind ein paar Rust-Programmierer oder Nix-Enthusiasten dabei, die da mit unterstützen können. Und was mir aufgefallen ist, wo ich auf die Timeline bin, was ich total lustig fand, es gibt wohl von Lego ein Gameboy Bausatz und da hat halt eine Modderin diesen Bausatz genommen und hat das so umgebaut, dass du wirklich darauf Gameboy-Spiele spielen kannst. Also fand ich total witzig, auch hier nur eine Erwähnung, was so die Leute für auf guten Ideen kommen. Und ich glaube, dieser Lego-Bausatz ist gar nicht mal so günstig. Das ist, glaube ich, nur in limitierter Auflage und ja, auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Und dank dem Bausatz kannst du auch dein Gameboy auch anders halt bauen, ne?
Ja.
Ja. So, und Liquibase ist eine Datenmigrationssoftware, die im Java-Umfeld gerne eingesetzt wird. Ist in der neuen Version rausgekommen, 5. Und das Spannende ist nicht, dass es eine neue Version ist, sondern dass sie unter einer neuen Lizenz, die waren bisher unter einer Apache 2 Lizenz und die sind jetzt auf einer neuen Lizenz, die nennt sich, Functional Source License und die Idee ist halt, dass diese License, die Artefakte, die unter dieser License stehen, automatisch nach 2 Jahren umgewandelt werden in Apache 2. Und du kannst sie halt angeblich, also das ist jetzt keine Rechtsberatung, das wohl benutzen, wie bisher auch du es auch als Developer benutzt hast, nur sie verbietet halt, dass du halt Produkte basierend auf Liquibase halt selber anbieten kannst. Sie wollen damit halt diese Software-as-a-Service-Problematik, die wir bei Elasticsearch gesehen haben oder auch bei anderen Produkten, dass andere Provider halt diese Produkte anbieten, aber sonst der Community da nichts so zurückfließen lassen. Und das versuchen sie jetzt mit dieser Functional Source License halt in den Griff zu kriegen. Ich bin es nur überflogen, ich bin ja auch jetzt kein Jurist, und ob das jetzt wirklich das ist, das einhält, was es verspricht, aber ich finde es zumindest interessant, dass auch jetzt noch andere Bibliotheken und Liquibase hättet ja überhaupt nicht jetzt da jetzt im Blick gehabt, dass da so eine Problematik halt da existiert. Also für mich ist Liquibase, ich weiß nicht, wie es bei deinen Projekten ist, so ein Command-Line-Tool wird halt beim Update halt einmal ausgeführt, um die Datenbankströme für die neue Version halt anzupassen. Aber anscheinend scheint da noch mehr Funktionalitäten zu geben, was ich nicht kenne, dass sie halt so eine Lizenz halt rausbringen müssen. Und last but not least, eine Ankündigung, Hades, das Computerspiel Hades 2 wurde jetzt angetestet. Und es kann man sagen, es ist ein Dungeon Crawler, ne?
Genau.
Du rennst ja. durch die Gegend und wenn du tot bist, darfst du wieder von vorne anfangen, nur dass du dich ein bisschen aufleveln kannst. Und die bringen einen Nachfolger mit, vom Bericht her, die es angespielt haben, soll sich halt das wie das Original halt anfühlen, nur mit ein bisschen mehr Gimmicks. Und ja, ich bin gespannt. Denn Hades bin ich jetzt immer nebenbei mal. Verschwinde ich für 3 Stunden im Wohnzimmer vor der Riesenglotze auf der Xbox.
Ja, aber das kann man wunderbar so nebenbei so ein bisschen spielen, ne? Also ich habe das auf der Switch und ich müsste eigentlich nochmal zocken, fällt mir gerade ein. Aber du kannst einfach nur eine Runde machen, ne? Endet ja auch manchmal ganz schnell. Aber das Spannende ist halt, dass du wieder immer stärker wirst, ne? Und wenn dann passieren natürlich Ereignisse, die dann wieder im Startgebiet so ein bisschen Einfluss nehmen und ja,
oder kannst du dich deine Waffen aufleveln oder kriegst irgendwelche Mods und eine nette Geschichte aus dem griechischen Mythologie, Gottesmythologien, sondern bei, also bei, also das ist ganz nett gemacht. Du hast vollkommen recht, ich würde mir Hades 2 auch nicht mehr für die Xbox holen, sondern für die Switch, weil das dann eher so ein Spiel ist, was man gut auf der Switch spielen könnte.
Also ich fand das persönlich, also ich habe ja keine Xbox, von daher kann ich schwer vergleichen, aber ich fand es so in diesem Handheld, in dieser Größe ganz passend. Ne? Also ich sehe jetzt nicht den Vorteil da drin, das auf irgendwie 40 Zoll oder größer
Ja, hast du
zu
vollkommen
spielen.
recht.
Ne? Ja.
Hast du vollkommen recht. Macht natürlich auch auf der Xbox Spaß, aber das ist halt, manchmal, wenn ich unterwegs bin, hätte ich das gerne Hades auf der Switch.
Projektfrust direkt übertragen.
Obwohl, da müsste ich eher mehr Counter-Strike zocken, oder?
Ja, das kannst du natürlich auch machen.
Ja.
Aber das kann auch frustrierend sein, wenn du so eine Gruppe von jungen Experten da hast und
Ja, hör auf, hör auf. Ich bin da nur Kanonenfutter.
ja. Dann ist man nämlich mehr tot als lebendig, ja.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, bei Battlefield ist es noch schlimmer.
Ich bin bei allen Ego-Shootern, sobald da Leute reinkommen, die da mehr Zeit haben zum Spielen und die vielleicht auch bessere Reflexe haben, das will ich gar nicht sagen. Ja.
Ja, gut. So, aber kommen wir zum Thema der Folge. Ich bin so gespannt.
Gespannt sogar, ja.
Ja.
Ich muss ein bisschen ausholen, ne? Es ist ja was Ernsteres heute.
Ja, oh, ja.
Ja,
Ich sitze auch schon ganz fest auf meinem Stuhl.
ja. Ja, ich muss ein bisschen berichten aus meinem Alltag, damit wir da so richtig in die richtige Stimmung da reinkommen, Es war der 25. September 2025. Ein Tag, wie er bei mir im Projekt öfter anfängt. Ich saß am Rechner, hatte mir gerade eine Paulaner Spezi geöffnet. Unser inoffizieller Sponsor. Unbestritten das beste Getränk, das ich Spezi nennen darf. Oder zumindest in den Top 3. Ich nahm einen Schluck, öffnete Mastodon und sah dort einen Tweet mit einem Link. Ein Blogpost von Jared White, in dem er Ruby Central vorwarf, nicht im Sinne der Community zu handeln. Ich dachte mir erst nichts dabei. Aber dann sah ich, es geht nicht nur um Ruby. Es geht auch um DHH, David Heinemann Hansen, kein Unbekannter. Er ist der Schöpfer von Ruby on Rails, Mitbegründer von Basecamp und Tay und sitzt im Board of Directors von Shopify. Ich schickte den Link an Sandra. Ihre Reaktion war klar und eindeutig. Ein Popcorn-Emoji. Und es sollte nicht das einzige in den nächsten Tagen bleiben. Denn was hier im Gange war, hat die Ruby-Community erschüttert und weit über sie hinaus Fragen aufgeworfen über Macht, Vertrauen und darüber, wer am Ende die Kontrolle hat über das Herzstück eines Open-Source-Ökosystems. Wir öffnen den Case. Quo vadis Ruby? Also, ich fange gleich wieder mit dem üblichen Disclaimer an, den Sandra und ich gerne bringen, wenn wir uns in Gebiete bewegen, in denen wir keine Ahnung haben. Ja, also das gilt hier auch. Ich kann jetzt von mir sagen, ich kenne mich so ein bisschen im Java-Ökosystem aus. Wenn die Sandra mich an der Hand nimmt, dann traue ich mich da durch. JavaScript geht. Python habe ich ein bisschen Erfahrung mit. Aber Ruby war für mich immer nur sowas, um mal rumzuspielen. Also ich glaube, das war wirklich um 2010 oder 2012 rum, dass ich mal mit Ruby on Rails rumgespielt habe.
Nein, da hast du mehr Erfahrung als ich.
Ja, aber ich erinnere mich auch nur ganz, es war halt damals, also das war ja damals, Ruby on Rails war ja so das hippe, coole, ne?
Ja.
Weil das schon so ein bisschen Convention over Configuration hatte und da gab es viele, die es verwendet haben und das hat mich das damals angesprochen, aber lang, lang ist es her, da waren die Haare noch dunkler. Ja, aber in meiner Bubble und so wie ich es bei dir mitbekommen habe, bei dir auch, tauchten in der letzten Woche viele, viele Blogbeiträge, Diskussionen, Posts auf, die sich alles darum drehen, was da in der Welt passiert ist. Und wir haben gesagt, naja, wenn die Sandra jetzt schon den Newsletter schreiben muss, dann grabe ich mich da mal rein und versuche das mal zusammenzufassen, damit wir hier eine Grundlage für ein Thema haben. Da werden
Ja.
sicher Fehler drin sein, korrigiert uns gerne im Discord oder per Mastodon, ne? Wir haben das nach bestem Wissen und Gehwissen und zusammen gegoogelt.
Ja, das ist, ja, du hast vollkommen recht. Ruby habe ich nur vor 10 Jahren mal ein bisschen rudimentär, wo ich mit Infrastructure as Code Testing angefangen, mit Server Spec, basiert ja auch auf Ruby. Und wenn jemand ein Homepage auf Jekyll aufgebaut hat, dann kommt man auch ein bisschen mit Ruby in Berührung, aber das war es aber auch schon.
Genau, ja. Damit wir das alles jetzt so hinkriegen, habe ich so zwei Intro-Bereiche. Das eine ist, ich erkläre einmal kurz ein paar Begriffe aus der Ruby-Welt, so wie ich sie mir zusammengegoogelt habe, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Und danach erkläre ich nochmal kurz so drei Firmen, die in dem oder Organisationen, die in dem Kontext eine Rolle spielen, weil ich glaube, dass die drei vom Verständnis her wichtig sind. Ne, da kommen noch jede Menge Namen dazu. Ich hoffe, es bleibt überschaubar. Also es fehlte wirklich nur das große Whiteboard im Hintergrund mit den roten Fäden, wo ich dann alles zusammengebaut habe. Also Ruby on Rails hatten wir schon. Das wurde wohl um 2004 von besagtem DHH entwickelt. Und das hat gerade damals, so in den 2010ern, die Älteren hier werden sich erinnern, doch ganz schön Furore gemacht. Ne? Also Twitter, GitHub, Airbnb, Shopify, Basecamp haben da drauf gesetzt, ne, und haben auch tolle Ergebnisse gemacht. Da gehen auch gute Sachen mit. Das war relativ modernes Framework in diesem ganzen Rahmen. Essentiell für das ganze Ruby-Ökosystem ist etwas, das wir bestimmt schon mal gehört haben, aber der Vollständigkeit halber bringe ich rein. Es rein sind die GEMs. Ne, das sind eigentlich Ruby-Pakete, also Libraries. Ne, und dann gibt es Ruby-Gems und das ist das zentrale Repository für Gems. Das kann man so ein bisschen mit NPM und Maven Central vergleichen. Ne? Also wir haben Gems, die Libraries, und Ruby-Gems, diese Infrastruktur, auf der diese Pakete verfügbar sind. Und dann gibt es noch Bundler. Und das ist eigentlich dafür, da die Abhängigkeiten in Ruby-Projekten richtig zu verwalten. Also auch sicherzustellen, dass du da nur Versionen installierst, die zueinander kompatibel sind. Weil, also gerade im Java-Skript-Ökosystem kennt man das, dass da manchmal Kraut und Rüben drin sein kann. Kann ja auch im Java-Ökosystem, wenn du willst, Zahlen, ein Tipps genauso sein. Das hat nicht so ein hundertprozentig eine Lösung im Java- oder im JavaScript-Bereich. Im Java-Bereich habt ihr das Problem nicht so mit Log-Files in dem Sinne. Ne?
Nee, haben wir nicht, weil wir ja für feste Versionsnummern
genau
vergeben.
Genau, und JavaScript mit NPM macht das so ein bisschen über die Package-Log. Aber das sind so die Dinge, also Ruby-Gems und Bundler, Open-Source-Projekte, die es da irgendwo gibt. Und dann haben wir noch zwei wichtige und einen so, also ein bisschen wichtigen, der hat alles gestartet. Das eine ist Ruby Central. Ruby Central ist eine Non-Profit-Organisation, die zentrale Teile dieser Ruby-Infrastruktur betreibt. Die verwaltet die zum Beispiel rubygems.org und Bundler. Und außerdem macht sie die Konferenzen. Es gibt eine Rails-Conf und es gibt eine Ruby-Conf. Ja, und das ist quasi dieser ganze Apparat dahinter, der das am Leben hält. Gibt es in anderen Ökosystemen genauso Firmen, die da so ein bisschen diese Community so ein bisschen treiben und vielleicht auch so ein bisschen das Fundament dafür bilden? In diesem ganzen Spiel spielt auch Shopify eine wichtige Rolle, denn die sind Sponsor bei Ruby Central und zwar einer der größten. Oder ich kann schon mal sagen, jetzt der größte. Und DHH ist da im Board of Directors. Ja, und weil ich jetzt gleich als Firma auch erwähne, gibt es noch eine Firma oder ein Open-Source-System, das heißt Sidekick. Das ist so ein Open-Source-Framework für Background-Jobs in Ruby. Und das war lange Zeit einer der größten Mitsponsoren bei Ruby Central.
Ach, interessant.
Ja. Und jetzt gehen wir so ein bisschen durch die Zeit und ich hoffe, wieder, ich hoffe, alles richtig zusammengepackt zu haben. Wir fangen nämlich schon im Mai an.
Was?
Ja.
Mensch, du willst mir sagen, dass dieses Drama eine Vorgeschichte
hat. Und eigentlich hat es noch, könnte ich bis 2021 zurückgehen. Ja? Also von daher kannst du dir vorstellen, warum die roten Fäden schon zum Nachbarn leiten. Und ja.
Deine Frau schimpft schon mit dir, wie es bei dir
ja,
aussieht.
Ja,
ne?
Das sowieso, ne? Aber ja. Also in 2025 hat Ruby Central angekündigt, dass die RailsConf 2025 die letzte sein wird. Ne? Aus finanziellen Gründen und wegen der organisatorischen Belastung. Und sie wollen sich ein bisschen stärker auf die Infrastruktur konzentrieren und auf Community-Projekte. Und kurz danach kündigen sie an, dass bei dieser letzten großen RailsConf DHH in so einem Fireside-Chat auftreten soll. Ja, weil Schöpfer von Rails. Ne, und dann schließt sich der Kreis quasi so ein bisschen. Jetzt muss man zu diesem netten Herrn sagen, oder nett in Anführungszeichen, wir kennen ihn ja nicht, dass er eine sehr polarisierende Figur ist. Ne, also er wurde in der Vergangenheit häufig kritisiert, etwa gab es 2021 bei ihm einen ganz großen Konflikt in der Firma Basecamp, die ihm gehört. Da hat er politische Diskussionen am Arbeitsplatz eingeschränkt, woraufhin ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter die Firma verlassen haben. Er wird von Teilen der Community als transphob oder reaktionär bezeichnet. Ne? Er lehnt das entschieden ab und beruft sich da so ein bisschen auf Meinungsfreiheit. Es gibt da auch so ein bisschen ins rassistisch gehende Aussagen, die ihm zugesagt werden, für die ich aber keine wirklich guten Quellen gefunden habe, außer Blogartikeln, wo es heißt, dass er sich da sehr kritisch zur Bevölkerungsentwicklung in London geäußert hat, wo nicht mehr richtig so viele, in Anführungszeichen, echte Londoner leben würden. Das kann ich nicht belegen, deshalb habe ich das jetzt, erwähne ich das hier. Es gibt da auf jeden Fall Kritik, es gibt auch viele Leute, die sehr gerne dann schlecht über ihn schreiben. Er hat aber natürlich, wie immer, wenn du technisch solche Sachen machst, auch eine entsprechende Fanbase hier in dem ganzen Rails-Umfeld, ne?
Ja. Gut, neben den ganz politischen ist ja auch, was auch technischen Sachen geht, halt auch, ist ja halt aufgefallen. Und manche Sachen waren ja, kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen, aber der polarisiert seit Jahren auf verschiedenen Ebenen.
Ganz genau. Und das ist das Problem. Im Hintergrund ruft er wahrscheinlich gerade schon an. Ich weiß nicht, ob man den Teams-Call gerade hört, aber den ignorieren wir mal. Genau, also das war schon vornherein eine polarisierende Figur. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen der beste Satz darunter. Und diese Spannungen führten dazu, dass ein paar Projekte und darunter dieses Sidekick sich klar von ihm distanzierten, ja, und dann Anfang September sagten, okay, unser Sponsoring für Ruby Central in Höhe von $250,000, das ziehen wir zurück, wenn ihr dem eine Bühne bietet. Das heißt, Ruby Central hatte auf einmal eine Viertelmillion Dollar weniger, ja, und hatte noch einen anderen großen Sponsor, das war nämlich Shopify. Das war Anfang September die Situation, so wie ich die bis jetzt nachstellen konnte. Am 9. September passierte dann Folgendes. Da gab es ein Mitglied des Ruby Core Teams, Hiroshi Shibata. Und der hat die Ruby Games GitHub-Organisation genommen und hat sie umbenannt in Ruby Central. Fügte einen neuen Besitzer hinzu, Marty Hort. Und stufte die Zugriffsrechte mehrerer anderer Maintainer herab. Ja, da sind zwei Namen, die immer wieder genannt werden. Das eine ist Ellen Dash, die das auch alles sehr gut protokolliert hat. Da gibt es ein PDF, das wir teilen werden. Und der nächste ist André Arco, der ist einer der Maintainer bei Bundler. Ja, also plötzlich ist in der GitHub-Organisation Ruby Central, dass die, sagen wir mal, diese ganze Organisation so anfangen, ein bisschen aufrecht zu drehen. Ja, dann gab es am 15. September, dass dieser Marty Hort sich geäußert hat und gesagt hat, ach nee, das war alles ein bisschen voreilig, tut uns leid. Dann wurden ein paar Rechte wieder zurückgegeben, ne, aber die Kontrolle verblieb bei Ruby Central.
Fühlt sich so an wie drei Schritte vor, ein Schritt zurück.
Ja, es geht ja weiter, ist Tango. Und Tango. Dann gab es auch wohl am 17. September eine Zoom-Konferenz, wo dann drüber gesprochen wurde, was so ein bisschen die Probleme da sind und welche Eigentumsrechte es da gibt. Ja, da kommen wir auch nachher zu den Begründungen nochmal separat ein bisschen. Auf jeden Fall am 8. September hat Ruby Central dann Nägel mit Köpfen gemacht und hat den verbliebenen Maintainern den Zugriff von der GitHub-Organisation entfernt genommen und die E-Mail-Zugänge deaktiviert. Und am 19. September findet ihr auch in den Shownotes einen Artikel darüber veröffentlicht, ne, dass es da um Sicherheit und Nachhaltigkeit ginge. Schutz vor zum Beispiel, wenn wir uns an die NPM-Probleme, Supply Chain Attacks und sowas, ne? Also dass diese ganze Governance neu aufgestellt werden muss, damit dieses riesige Ökosystem geschützt ist. Was ja bisher, so würde ich zumindest die Aussage von Ruby Central interpretieren, aus deren Sicht alles zu wild und unkontrolliert gewesen ist.
Ja, spannend, wie oft Sicherheit und Nachhaltigkeit immer als Argument herhalten muss. Ne?
Ja, ne? Aber steht jetzt erstmal im Raum. Ja, dann gab es Anfang September nochmal, Ende September nochmal, dass diese Ellen Dash zurückgetreten ist. Die hat dann ein PDF, wie gesagt, veröffentlicht, wo sie gesagt hat, okay, das war jetzt hier kein kooperativer Prozess, das war eine feindliche Übernahme. Sie hat auch diesen Ablauf aus ihrer Sicht nochmal da drin beschrieben. Und ganz spannend ist dann, was so im After danach so ein bisschen passiert ist. Zum einen, dieser André Arco, also der dieses Bundler macht, der hat sich ein Trademark registriert auf den Begriff, auf dieses, auf Tooling. Der hatte ja, so wie ich das verstanden habe, keinen direkten Zugriff mehr auf den Code. Den hatte ja Ruby Central. Mit der Aussage, er würde das der Community zurückgeben, wenn es da eine Struktur gibt, die das übernehmen kann. Aber er will verhindern, dass Ruby Central halt dieses Trademark jetzt benutzen kann. Und parallel haben er und andere Maintainer und andere Größen, sag ich mal, aus der Ruby-Welt eine Alternative zu Ruby Gems angekündigt. Nämlich gem.coop, was so eine unabhängige, genossenschaftliche Plattform für die Verwaltung von Ruby-Paketen sein soll und die momentan rubygems.org mirrort. Das heißt, sie bauen quasi jetzt gerade so ein bisschen einzelne eine Struktur auf, um dann eine zweite Realität zu schaffen, um sich so ein bisschen davon zu separieren, was da bei Ruby Central passiert. Das ist quasi bis zum 6. Oktober passiert. Und genau, es gibt wie gesagt zwei Sichten da drauf, ne? Also ich denke, dass da diese Connection DHA, Shopify, also persönlich denke ich, dass schon eine Rolle spielt und Geld da eine ganz entscheidende Rolle war, dass Ruby Central da in so eine Position gezwungen wurde, dass sie das Ökosystem, sag ich mal, unter ihre Kontrolle kriegen sollen, in der Hoffnung, dass dann die Community das schon mitmacht, ne? Natürlich argumentieren die, sagen, wir mussten handeln, um die Sicherheit, Stabilität und Zukunft der Infrastruktur zu schützen, ne? Weil, wie gesagt, kritische Systeme sind dahinter und das muss natürlich für alle der Millionen Installationen alles gegeben sein und darf nicht bei Einzelpersonen liegen, genau.
Aber spannend, dass sie erst nach 21 Jahren gemerkt haben, dass aus Sicherheitsgründen man so einen Schritt gehen tun muss. Da frage ich mich, was die letzten 20 Jahre dann falsch gelaufen ist.
Ja.
Also jetzt ist Sarkasmus aus.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Also ich, hier in dem Fall, jetzt würde ich es auch mal in die Diskussion geben. Es ist schwierig, darüber neutral zu berichten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Aktion, ich habe es jetzt zumindest versucht, nicht zu bewerten, natürlich, sagen wir mal, eindeutig sind. Ja, aber aus meiner Sicht hat da eine Organisation Geldprobleme gekriegt. Und dann gab es einen großen Sponsor und wenn du der einzige große Sponsor bist, dann hast du halt dafür mal gesorgt, dass dein Ökosystem unter deiner Kontrolle ist. Ja.
Ja. Aber sag mal so, für mich fühlt sich das so an, das ist, war eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Ich meine, wenn ich, man weiß, wie, welches Standing DHA in der Community hat und dann muss ich damit auch rechnen, wenn ich den als Keynote-Speaker reinnehme auf meine Konferenz, dass da gewisse Reaktionen da kommt, ja. Und dass dann jemand dann Geld handzu, das heißt, die ganze Organisation bestand eigentlich aus zwei großen Geldgebern, das ist eigentlich auch schon wieder so Busfaktor, auch nicht so geil. Dass sie dann sich dann komplett sich in eine Hand begeben, das ist also so, gut, natürlich nachher ist man immer schlauer, aber für mich fühlt sich das im Nachgang so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung an.
Genau, also sie haben auch auf ihrer Webseite gerade zwei Sponsoren groß ausgezeichnet. Einmal Shopify und einmal Alpha Omega, was immer das sein mag. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die großen Sponsoren sind, ne? Und ja klar, sieht ganz klar so aus, ne? Es ist natürlich die Frage. Ich tue mich mit diesen DHA-Kontroversen echt schwer. Ne? Der hat nämlich auch viele Leute, die da hinter ihm stehen, auch aus dieser Ruby-Community. Ich kann nicht ganz unterscheiden, dafür bin ich zu weit davon weg, wie viel das jetzt Fanboy-Getue ist und wie viel die Kritiker in Anführungszeichen da wirklich recht haben. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich schon eine Aussage, also so mit sehr viel Abstand betrachtet, könnte man natürlich auch sagen, ja, hey, schau mal, der hat Rails damals geschrieben, ist jetzt die letzte Konferenz, dann ist das schon passend, den einzuladen, ne, weil er ja immer noch Teil dieser Ruby und dieser Rails-Community irgendwo ist und die auch irgendwie unterstützt. Dann zu sagen, okay, hier ist eine Viertelmillion Dollar, die geben wir euch jetzt nicht, ist natürlich auch eine sehr, sehr heftige Reaktion. Aber da fehlt halt viel Kontext, das muss ich dazu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, also, ne, um das zu bewerten. Aber ja, wahrscheinlich wussten sie schon vorher, dass es in die Richtung gehen wird. Ich glaube nicht, dass du, wenn du so ein großer Sponsor bist, dann auf einmal überraschend sagst, ich ziehe das Geld zurück, sondern wahrscheinlich waren die kritische Position vorher bekannt. Ne?
Ja, und ich meine, wenn seine Polarisierung halt auf technischer Ebene geblieben wäre, ne? Hätte man sagen können, ja, okay, das ist halt eine andere Meinung, das muss man akzeptieren, aber hier geht es ja richtungspolitische und wie er halt und was für ein Menschenbild er halt hat, ja. Und dann wird es halt, das ist jetzt nicht, dass jemand ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts von der Mitte ist, sondern das ist halt sehr, sehr menschenverachtendes Bild, also zumindest so wie ich das, so meine Interpretation von den Aussagen, was er halt hat.
Genau, also wenn ich das so sehe, wenn man da ein bisschen nach googelt, also jetzt zum Beispiel diese Aussagen mit London, ne, die gehen schon nicht nur in das Bild nach dem Motto, da sollen jetzt nur Leute mit oder Menschen mit weißer Hautfarbe sein, sondern das sollen sogar nur Ur-Londoner sein. Ja, also das ist dann nochmal eine Nummer mehr in diese Richtung.
Ja.
Und da muss ich sagen, muss ich das schreiben? Ne? Also erstmal ist es ein falscher Gedanke. Also aus meiner Sicht ist das komplett falsch, so auf eine Stadt zu blicken und so eine Stadt zu bewerten oder eine Stadt als unbesuchbar zu bezeichnen, weil die falschen Menschen da rumlaufen. Wie kann ich das bitte bewerten? Und gleichzeitig hat er auch irgendwo eine gewisse Verantwortung durch seine besondere Position, die er in dieser Tech-Welt halt hat, dass man vielleicht dann eher nochmal die Klappe hält, bevor man einen Schritt zu weit nach rechts oder nach links macht, sondern da vielleicht eine neutrale Basis bietet, damit man sich nicht über Politik mit ihm unterhält, sondern das ist nämlich nicht seine Rolle, sondern dass es dann mit einer technischen Diskussion bleibt, ja. Aber es ist sehr, sehr schwierig, ne, und er polarisiert, ne, also gibt es viele Blogposts, ich habe den eine Weile nicht, überhaupt nicht gelesen, weil ich mir dachte, ey, jeder Blogpost von dir ist eigentlich reines Polarisieren, es ist immer nur, ich habe jetzt die Wahrheit gefunden und nur so darf es sein und alle anderen sind Idioten. Und ist meine persönliche Einschätzung von dem, was ich von ihm gelesen habe. Ja, und ich meine, er ist jetzt hier nicht der Hauptprotagonist, aber er spielt schon eine entscheidende Rolle. Dann merkt man,
ach, ich kann mir gut vorstellen, dass er im Hintergrund auch die Fäden zieht. Ich meine, er ist im Shopify, im Board.
Ja.
Ich kann mir also, ohne das zu wissen, ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem noch in der Community da eine große Rolle spielt.
Ja, denke ich auch. Also er wird das, also wenn er von Ruby Central da eingeladen worden ist, ne, oder was er ja wurde, wird dann Kontakt bestehen. Und der wird jetzt nicht mit der Praktikantin von der Marketingabteilung oder dem Praktikanten von der Marketingabteilung sein, sondern das wird auf einer anderen Ebene stattfinden. Und Shopify wird dann natürlich mit drüber diskutieren, was denn jetzt gerade da passiert und ob sie da Einfluss nehmen können und ob sie da Einfluss nehmen wollen, weil ihnen da vielleicht Sachen passen oder auch nicht passen, ne? Genau. Ja, was heißt denn das jetzt für unsere schöne Tech-Welt? Was heißt das denn für Java? Was heißt denn das für Node? Sind wir da komplett immun gegen, dass wir in eine ähnliche Situation kommen? Rennen wir drauf zu und wie schätzt du das denn ein?
Ich kann jetzt für die Java-Welt reden. Ich meine, die Situation haben wir ja eine ähnliche. Also wir haben ja nicht diese Polarisierung, aber wenn du Maven Central dir anschaust, das wird von einer Firma betreut, Sonatype. Und das ist Goodwill, dass sie das halt tun. Und das machen sie ja seit 20 Jahren oder sogar noch länger, ja. Das heißt, unterm Strich haben wir eine ähnliche Situation, nur das hat die ganze Zeit funktioniert, deswegen hat man, macht man da, also es gibt keine Handlungs, also man muss da jetzt nicht handeln. Nichtsdestotrotz besteht die Gefahr darin, dass wir sowas Ähnliches reinlaufen, weil da halt auch die ganze kritische Infrastruktur für Maven Central halt auch bei einer Firma halt liegt. Man kann natürlich sagen, das hat die letzten Jahre funktioniert, passt. Sonatype hat sich bisher auch nicht negativ, ist nicht negativ aufgefallen. Von daher erstmal sind wir erstmal da, würde ich sagen, auf kurzer Sicht safe. Aber was auf langer Sicht ist, ist es halt, ist da, also aus meiner Sicht, da ein Fragezeichen. Aber es ist immer so, ich schließe mich da, ich bin da genauso gestrickt. Solange das funktioniert, mache ich mir darüber keine Gedanken. Aber wenn man das jetzt mal rational betrachtet, auf Fakten, haben wir ja auch eine Zentralisierung, wie das mit Ruby Central jetzt auch aufgebaut ist.
Ja, genau. Also ist im JavaScript-Umfeld genauso. Da hast du auch ein NPM-Repository. Gut, GitHub hat auch nochmal ein Repository. Da werden Dinge gespiegelt und so weiter und so fort. Und Firmen natürlich können auch nochmal eine eigene Infrastruktur aufbauen, aber du brauchst eigentlich diesen zentralen Kern.
Genau.
Also ich sag mal, Wenn der weg wäre, dann würde der Status quo bestehen bleiben, weil die anderen Repositories gespiegelt haben. Das wäre okay. Aber Weiterentwicklung wäre dann ein großes Problem, wobei dann natürlich auch ein anderer Referenzpunkt eingesetzt werden könnte. Ne? Also wenn jetzt Maven Central offline ist, ist es eine Konfigurationssache, das durch Maven Central 2 zu ersetzen.
Gut, nur dann, nur ich glaube, dann würde die Dynamik reinkommen, weil du nicht dann nicht nochmal nimmst, dann da kommt ja der Wunsch wieder nach dem Dezentralen, weil du möchtest genau. Ja den Fehler nicht nochmal kommen. Und man muss aber dazu sagen, diese Zentralisierung ist aber auch dem Erfolg von Maven halt geschuldet, weil du hast eine Anlaufstelle, wo du deine Open-Source-Bibliotheken halt kriegst. Und das kann man auf der anderen Seite negativ sehen, man muss aber auf der anderen Seite, auf der positiven Seite sein, das hat zum Erfolg von Maven halt oder zu Open Source beigetragen, dass die Handhabung, wie ich an meinen Projekten rankomme, halt um einiges halt vereinfacht hat. Naja, und jedes Vorgehen, ich meine, jede Münze hat zwei Seiten, ne?
Ja,
und
klar.
Das ist dann halt, ja. Spannend wird es aus meiner Sicht werden, ob das hat man ja schon gesehen bei den Git-Repositories, ob man nicht auch dann eine dezentrale Lösung halt hinkriegt. Und mit Forshow gibt es ja die ersten Ideen, wie man halt so Git-Repository-Manager halt auch in dieses Fediverse reinbringen kann. Die Frage ist, ob man sowas für Artefakt-Repositories halt auch mit reinbringen kann.
Ja, genau. Also das ist, ja. Also eigentlich ist das richtig Schlimme eigentlich daran, wie da mit den Maintainern umgegangen wurde, die da rausgeworfen wurden. Ne? Hätte man ja auch, ich sag mal, wenn es um Sicherheit geht, mit entsprechenden Maintainer-Vereinbarungen und keine Ahnung welchen Prozessen das Ganze mit denen gemeinsam machen können. Jetzt hat man die Tür offen und ja, ich gehe auch davon aus, vielleicht ist sogar Ruby jetzt in dieser glücklichen Position, dass sie da Vorreiter sind, weil sie sich jetzt darüber Gedanken machen müssen und andere Ökosysteme profitieren dann davon, dass man einen dezentralen Ansatz zum Beispiel hat, weil so war es jetzt nicht gut. Ne? Also, ja.
Gut, aber die Frage ist, ist dieses Gem-Koop wirklich dezentral organisiert? Oder ist es einfach ein paralleles System zu dem bestehenden?
Ja, ich habe jetzt gerade die Seite offen, da steht noch nicht wirklich viel drauf. Ne? Ein neuer Server, um Gems zu verwalten, steht da erstmal. Und Newsletter. Da sind jetzt viele Leute dran. Ich meine, wie viele Tage hatten die jetzt bis jetzt Zeit,
ja,
um zu arbeiten?
Ja,
ne?
Gottes Willen. Fair enough. Also das, ich finde es gut, dass sie jetzt was Unabhängiges aufbauen sollen. Nur das würde ja dasselbe in Grün sein. Also zumindest, wenn dasselbe in Grün ist, ist es halt keine grundlegende Veränderung am Vorgehen. Die Frage ist ja wirklich, also ich glaube, das ist ja auch nicht am Stammtisch halt gelöst, wie kriege ich so eine dezentrale Lösung halt hin. Das sieht man ja schon an Git-Repos-Manager. Da gab es ja einen Vortrag auf der Frostcon, wo die Problematik mal beleuchtet wird, was das für ein Aufwand halt ist. Und das kann ich mir auch bei Artefakten genauso halt vorstellen.
Ja, das ja, und es bleibt halt spannend, ob sie überhaupt dezentral werden wollen. Ne? Also ob sie jetzt sagen, nee, wir bauen jetzt eigentlich dasselbe in Grün und ein paar coole Feature rein, die in der alten Infrastruktur nicht gingen, keine Ahnung. Ne? Das ist ja auch jetzt der Nachteil, wenn du diese ganzen Maintainer verlierst. Also wenn du vorher da Admin warst, würde ich sagen, da waren bestimmt 2, 3 dabei, die die Architektur besser verstanden haben, als die, die es jetzt haben. Und wenn die sagen, nee, ich mache den Kram nicht mehr mit und ich baue jetzt das andere mit, wird das andere womöglich sogar besser werden. Ne? Weil wenn du so ein System aufbaust, denke ich mal, kannst du dann noch mal ein paar Dinge umgehen. Und es bleibt einfach spannend. Nein. Also ganz ehrlich, also der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ne? Die Popcorn-Emojis müssen noch nicht beerdigt werden. Da wird noch was passieren und ich hoffe mal in einer positiven Art und Weise. Ne? Vielleicht, ich meine, Ruby Central hat ja auch irgendwie noch eine Berechtigung da. Gibt vielleicht eine gewisse Stabilität jetzt auch. Ne? Also vielleicht ist das auch das, was Firmen jetzt gefordert haben. Shopify ja anscheinend. Ne? Also auch nochmal um der Seite nochmal ein bisschen den positiven Aspekt abzugewinnen. Wenn die das jetzt ordentlich betreiben, ordentlich absichern, durch Prozesse sicherstellen, dass Supply Chain Attacks schwieriger oder unmöglich werden, ist das ein Gewinn für die Community auch erstmal, die damit arbeiten möchte. Und was sich dann darauf entwickelt, also reicht dieser Konflikt jetzt dafür, dass auch jeder Entwickler, der da irgendwie mit dem anderen System unterwegs gewesen ist, wechseln möchte? Das wird man sehen. Ja, also Node hatte das auch mal eine Zeit lang. Da gab es ja auch zwischenzeitlich hier mit IOJS einen Fork, der Druck ausgeübt hat. Das hat dann ein bisschen gedauert und auf einmal konnte man sich wieder einigen und hat was Neues aufgebaut, was seitdem auch stabil ist. Bleibt spannend.
Ja. Und die Geschichte in der Open Source Community hat gezeigt, dass das Forks von Systemen bis in vielen Stellen eine Bereicherung waren.
Ja, genau. Und dann wird man sehen, was wird aus dem Ganzen. Also ich würde mich jetzt dagegen stellen, dass Ruby Central alles nur das ganz Böse ist, von dem, was ich bis jetzt verstanden habe. Aber
es hinterlässt Geschmäckle.
Es ist, also das Vorgehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich bin auch wieder hier, wir haben ja ein paar Hörer auch, Hörerinnen und Hörer, die da aus der Ruby-Welt sind oder sich da vielleicht besser auskennen. Da freue ich mich wirklich, wenn da bei Mastodon oder gerne auch im Discord, wie jetzt in letzter Zeit häufiger, eine Diskussion startet. Ja, ich finde es auch spannend, mal, ich sag mal, aus anderen Ökosystemen zu kommen. Also wir haben ja auch ein paar Leute in anderen Ökosystemen, die das ja auch 1:1 übertragen können. Da würde ich die Diskussion gerne fortsetzen und dann schauen wir mal, wann wir den Fall wieder öffnen.
Ich bin gespannt. Weihnachten steht vor der Tür.
Wie kommst du denn jetzt da drauf?
Ja, du weißt ja, manche Sachen werden gezündet kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so ein Datum, wo dann immer kurz vor Weihnachten komische Sachen passieren.
Ja. Willst du doch noch deine Anmeldung zur AI-Konferenz bis Weihnachten in die Wege leiten?
Nein. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen.
Ich verweise an dieser Stelle nur auf die Shownotes. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war das Thema. Quo Vadis Ruby. Wie immer, wir freuen uns über euer Feedback da. Und ja, kommen wir zu Terminen. Da hast du auch noch was mitgebracht.
Ja, und zwar nächste Woche Montag öffnen wir wieder die Pforte vom Cyberland Open Source Camp ab 18 Uhr im Work Adventure. Da sind wir 2 Stunden online, wo wir entweder an einem Open Source Projekt hacken, vielleicht Dokumentation verbessern oder einfach nur bei einem Open Source Projekt halt quatschen. Und das ist zwar aus der Java Community organisiert, aber wir hatten auch schon andere Ökosystem mit dabei und es war immer ein reger Austausch. Ja, von daher herzlich eingeladen, auch an euch da mal vorbeizuschauen. Ja. Und Daniel, deine Kategorie?
Ja, Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ja, wir haben nur ein Feedback aus Discord dabei, weil wir ja schon wussten, dass das heute eine längere Folge wird. Denn der Podcast Spielvertiefung wurde uns genannt. Da ging es konkret um eine Podcast-Folge zu Ed Brubaker, einem der großen Comic-Schaffenden. Und ich habe jetzt noch nicht so viel von dem Podcast an sich gehört. Ne, die eine Folge war schon sehr, sehr ausgiebig, also wo wirklich, sage ich mal, sehr schön für Nerds in eine Thematik reingegangen wird, sehr viel beschrieben wird, in dem Fall zum Beispiel von diesem Autor. Und ja, der Vorschlag kam, jetzt spreche ich den Benutzernamen wieder falsch aus, Le Haug. Würdest du es auch so aussprechen, Le Haug?
Ja, wahrscheinlich, weil das klingt so ein bisschen nach Französisch und ich glaube, im Französischen das E wird am Ende nicht ausgesprochen. Ne?
Le Haug, ja.
Oder Le Hauke, keine
Ahnung. Ja, also auf jeden Fall liebe Grüße.
Sorry für die falsche Aussprache.
Genau. Den Podcast ist darüber, den fand ich sehr interessant. Also wer sich für so Comic oder Spiele interessiert, da wird man fündig. Das ist ein schönes Projekt und sei hiermit herzlich empfohlen.
Cool, cool, cool. Mensch.
Das war schon wieder.
Trotz Thema.
Ja.
Eine Kaffeefolge.
Ja, ein großer Kaffee, also die Stunde haben wir fast geschafft, aber ja.
Ja.
Ja, ihr kennt das Ganze. Wenn ihr das jetzt toll fandet, könnt ihr uns gerne bewerten. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr zum Beispiel zu Discord kommt oder uns bei Mastodon folgt und uns dorthin Feedback hinterlasst. Haben wir irgendwas vergessen? Hätten wir noch was erwähnen sollen? Habt ihr was Spannendes gefunden, was zum Podcast passt oder was uns gefallen könnte? Wir freuen uns wirklich über alles. Auch bei Discord, es wird so ein bisschen aktiver. Wir müssen da bald nochmal vielleicht so ein kleines Hörerinnen- und Hörertreffen machen. Genau. Ja, das war Folge 79. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Es war wie immer eine Freude.
Und eine Ehre. Und ja, wir freuen uns schon auf nächste Folge nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.